Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nachhaltig Führen. Möchten auch Sie als junge oder erfahrene Führungskraft zukünftig noch wirksamer und zufriedener und dadurch auch nachhaltig erfolgreicher sein? Dann finden Sie in diesem Leadership-Podcast Inspiration, Impulse und konkrete Ideen für Ihre tägliche Führungsarbeit. Mein Name ist Sebastian Hollmann. Ich begrüße Sie zu Staffel 1, Episode 8 meines Podcasts Nachhaltig Führen. Heute spreche ich mit dem Motivationsexperten Markus Brandt. Dabei lernen Sie mit dem Reis-Motivationsprofil ein konkretes Tool kennen, um sich selbst und Ihre Mitarbeiter noch besser kennen und einschätzen zu lernen. Ich wünsche Ihnen viele spannende Insights. Heute rede ich mit dem Management-Trainer, Autor und Coach Markus Brandt. Hallo Markus.
Hallo Sebastian, ich grüße dich und die Zuhörer.
Ja, dein Thema ist ja das Thema Mensch. Von daher stell du dich doch nochmal selber vor, so wie du dich bezeichnen würdest, und erzähl ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
Großes Wort, was du da sagst. Mein Thema ist der Mensch. Ich bin von der Ausbildung her Psychologe und ich bin jetzt 47 geworden dieses Jahr und habe dementsprechend in den 90ern Psychologie studiert, damals schon mit dem Wunsch, Menschen zu unterstützen, ein für sich zufriedeneres, glücklicheres Leben zu leben. Ich weiß gar nicht, ob es daran lag, dass ich nicht zufrieden war. Fällt mir gerade ein, müsste ich nochmal eine Reflexionsschleife führen. Aber ich fand das damals schon unheimlich interessant. Und da war so meine Überlegung, studiere ich Betriebswirtschaft, mache das Thema Personalwesen oder mache ich Psychologie, Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre. Habe mich dann für den psychologischen Weg entschieden, also Arbeitsorganisationspsychologie. Weiß auch heute warum, weil ich habe mich natürlich in den 20 Jahren sehr viel mit mir als Mensch beschäftigt. Habe jetzt verschiedene Erklärungsmodelle und unterstütze heutzutage so mit zwei Foki. Das eine ist, ich unterstütze Menschen, die andere Menschen wieder unterstützen. Also ich bilde Trainer, Coaches, Organisationsentwickler, Personalentwickler und so weiter aus, mit diagnostischen Verfahren zu arbeiten. Also oft fragebogengestützte Verfahren, die deutlich machen, also die messen, was sind meine Werte, meine Motive, meine Stärken, meine Antreiber und solche Dinge. Also da gibt es ja verschiedene Facetten, die man messen kann.
Ja.
Das ist der Einweg, also ein bisschen Train the Trainer an der Stelle oder Ausbilder, andere Menschen ausbilden zu dürfen. Und das Zweite ist, dass natürlich auch sogenannte Endkunden dann zu uns oder zu mir, also zu uns ist das Institut für Persönlichkeit, was ich leite in Köln, mit einigen Mitarbeitern oder dann direkt zu mir kommen, die sagen, ich hätte gerne Unterstützung bei einer Teamentwicklung, bei dem Thema Führungskräfteentwicklung, also wie kann ich meine Mitarbeiter besser oder anders führen, aber auch wie kann ich mich selber führen, ein besseres Leben führen, Karrierethemen, Work-Life-Balance-Themen, solche Dinge.
Okay, spannend. Gibt es da außer Menschen zu entwickeln noch was anderes dahinter, was dich so ganz persönlich treibt, weshalb du das so gerne machst?
Ja, tatsächlich ist es so eine inneres Thema. Ich sehe so viel Unglück oder Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft, das eigentlich nicht sein müsste. Also wir haben eine Generation, die ohne Krieg lebt, die eigentlich ohne größere Leid von außen lebt, sondern den Stress, das Unglück, was wir haben, ist nach meinem Empfinden ein Stückchen hausgemacht. Also durch den Leistungsdruck, den wir aufbauen, durch die Erwartungen, die wir glauben, erfüllen zu müssen. Und deswegen muss man gar nicht so viel im Äußeren ändern, sondern man kann viel im Inneren ändern oder auch so ein paar Dinge im Inneren ändern, um eine höhere Lebenszufriedenheit zu haben. Also so die Krankheit unserer Zeit so ein bisschen, das fasziniert mich und ein Stück weit enttäuscht mich das auch, dass wir als Mensch so vor dieser Dynamik und Komplexität, die die äußere Welt hat, der wir nicht mitkommen. Und da habe ich so meine Wege gefunden für mich, aber natürlich auch dann für andere, glauben sie einfach auch lösen andere Dinge, um stärker ein für sich passendes Lebensmodell zu finden.
Das klingt spannend und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Also im Mittelpunkt steht ja das Thema Motivation und dafür wollen wir mal ein ganz besonderes Verfahren nutzen, nämlich das sogenannte Reis-Profil. Da hatte ich ja selber auch schon ein spannendes Auswertungsgespräch mit dir, wo ich noch ein bisschen was über mich und auch meine Bedürfnisse und Motive erfahren konnte. Von daher finden auch die Zuhörer mein ganz persönliches Reiseprofil in den Shownotes und da wollen wir uns nachher auch mal dran machen, das mal zu analysieren und mal zu verstehen, was sagt denn das aus. Vorab, vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, bevor wir zu dem Reiseprofil kommen, was ist denn eigentlich Motivation im Kern?
Gute Frage, großes Wort. Motivation ist, wenn du vom Lateinischen guckst, motivare, das heißt sich bewegen. Mhm. Aber damit wird schon zum Ausdruck kommen, dass das was Intrinsisches ist. Ne? Also sich bewegen bedeutet halt nicht andere bewegen, sondern sich selbst bewegen. Also was ist mein innerer Antrieb? Motivation wird in Deutschland oft verwechselt. Also ein Motiv, wenn ich da mal auf diesen Wortstamm zurückkomme, ein Motiv ist ein Beweggrund. Also ich weiß nicht, Sebastian, ob du oder die Zuhörer gerne so Tatort gucken. Wenn du das mal vergleichst, wie Schimanski-Tatorts vor 20 Jahren waren und wie die heutigen Tatorte sind, da wird vor 20 Jahren wurde ein großer Wert gelegt auf Verhalten. Also wie hat er den denn von der Brücke geschubst oder erstochen? Das ist heute gar nicht mehr ein großes Thema, sondern heute fragt man sich sofort, was war denn das Motiv des Täters? Mhm. Das heißt, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir in der Lage sind, so hinter die einzelnen Verhaltensweisen zu schauen, weil Verhalten ja von einer Haltung kommt. Ja. Und Motivation misst auch so etwas wie eine Haltung, also was ist wichtig für mich? Mhm. Und das wird ein Stück weit verwechselt, weil viele Leute sagen, ich setze mir Ziele und diese Ziele motivieren mich. Aber Ziele, die wir uns bewusst setzen, sind in der Psychologie eher Teil einer Volition, also mit V geschrieben, ne? Okay. Einer Volition. Und das ist durchaus etwas, was auch wichtig ist für uns im Leben, aber das gibt eher eine Willenskraft, eine Willensstärke. Also wir nehmen uns etwas vor und brauchen dafür eine Kraft, um das zu erreichen. Also zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen oder sowas. Ne? Für jemand, der sich gar nicht gerne Sport treibt. Der kann das trotzdem machen, das ist auch nicht verkehrt, aber es ist, wenn du ein Leben lang viele Ziele dir setzt, die gar nicht von innen kommen, sondern wie Volition von außen, also durch die Rahmen, in denen wir sind, also die Gesellschaft gibt uns ja Ziele vor, der Chef, die Firma, meine Frau, meine Kinder, alle geben uns, beeinflussen uns über unsere Zielfindung, ne? Die Medien natürlich ganz stark. Und wenn ich viele Dinge mache, die eher von draußen, von extern nahe kommen, ich glaube, ich will sie, dann ist das auf lange Sicht hier nicht gesund. Da kommt Stress und dann kommt auch eine Überforderung auf.
Ja.
Motivation ist das, was ich in mir trage. Das ist angelegt. Das sind einzelne Motive, Antreiber, Bedürfnisse, die wir wollen gar nicht erklären, ob das genetisch oder sozialisiert ist. Also es spielt keine Rolle, wo die herkommen, sondern es spielt nur eine Rolle, was das denn für Motive sind.
Okay.
Und idealerweise kriegst du eine Deckung zwischen dem, also so eine Schnittmenge, kannst du dir vorstellen, zwei Kreise, einmal hast du Motivation, einmal hast du Volition und die liegen entweder nebeneinander, dann ist es schwierig, oder du kriegst eine große Übereinanderlegen, also eine große Schnittmenge, denn das, was deinen intrinsischen Motiven entspricht und gleichzeitig du dir auch vornimmst, also deinen externen, extrinsischen Motiven oder Zielen entspricht, dann bist du im Flow, ne? Dann willst du es innerlich und du willst es sozusagen äußerlich, also dein Kopf und dein Bauch wollen es.
Ja.
Dann bist du im Flow, du verlierst Zeit und Raum und machst das total gerne und tankst Kraft. Es gibt Leute, die laufen einen Halbmarathon und fühlen sich danach besser als vorher und es gibt Leute, die laufen einen Halbmarathon und kotzen danach ab, weil die einen sind im Flow gewesen, die anderen nicht.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Das heißt, wir hatten ja vorhin auch über Glück gesprochen. Ich habe eine höhere Chance, glücklich zu sein, wenn meine Ziele, die ich verfolge, meiner intrinsischen Motivation entsprechen, richtig?
Ja, und da unterscheide ich gerne zwischen Werteglück und Wohlfühlglück. Also das Wohlfühlglück, das haben wir irgendwie alle mit einem Cocktail an der Hotelbar so, ne? Also für den Moment. Werteglück ist eine Passung zwischen meinen intrinsischen Motiven und Werten und dem Leben, was ich lebe. Also das ist etwas Kontinuierliches, ne? Was ist nicht immer auf 100%, das ist klar. Aber es hat, es pendelt auch, aber es braucht diese Grundsatzthemen sollten für mich gelöst werden. Also übernehme ich gerne Verantwortung oder nicht? Oder wie viel Verantwortung? Das ist ja nicht schwarz-weiß, ja oder nein. Sondern wie oft bin ich gerne in einer Rolle, wo ich Menschen eine Richtung vorgebe? Oder wie oft wünsche ich mir, dass andere mir vorgeben, welche Richtung es gibt? Wie wichtig ist mir Anerkennung? Bekomme ich Anerkennung in meinem Leben? Bin ich in der Lage, mir selbst Anerkennung zu geben? Wie viel Sicherheit brauche ich? Ne? Bin ich eher risikoavers oder bin ich eher sehr stresssensibel? All das sind Dinge, die wir wunderbar messen können heutzutage. Dann haben wir eine Art Sollprofil, also so bin ich und so sollte mein Leben sein. Mhm. Stell dir vor, das hast du und dann gleichst du dein echtes Leben ab. Und dann siehst du, wo ist eine Übereinstimmung, also und wo nicht. Und wir werden nachher von dir sprechen, aber ich kann auch ein bisschen was von mir sagen. Mir ist das Thema körperliche Aktivität, also Sport, sehr wichtig. Aber wenn ich in mein Leben schaue, in den letzten 2-3 Jahren treibe ich viel weniger Sport als früher. Das hat zum einen damit zu tun, dass meine Knie ein bisschen schrott sind nach zu viel Fußball und Laufen. Aber es hat zum anderen auch damit zu tun, dass ich mir mein Leben im Moment nicht so eingerichtet habe, dass ich mir Sport, also Zeit für körperliche Bewegung und Sport.
Ja. Ne? Okay, das heißt, ich muss auch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass ich meine intrinsische Motivation gut ausleben kann, sagst du?
Korrekt. Also, dass ich Herr meines Lebens werde und über beispielsweise das Reismotivationsprofil, was du gerade ansprachst, eine Art Leitfaden habe, eine Art Gebrauchsanweisung bekomme oder mir klar werde, was ist so mein persönliches Belohnungssystem.
Mhm. Ja, das ist total spannend. Bringt uns auch zu dem Thema Führung, wenn es ja darum geht, die Rahmenbedingungen richtig zu gestalten, dass jemand seine Motive in die Arbeit einbringen kann. Von daher, warum ist denn Motivation und Führung so aus deiner Perspektive als jemand, der auch viele Führungskräfte coacht, mit denen arbeitet, so wichtig?
Ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass es für diese Selbstführung ganz relevant ist. Ne? Was brauche ich persönlich, um zufrieden zu sein? Und wenn ich jetzt von Führung von Mitarbeitern spreche, dann hat das so drei große Dinge, die für Führung wichtig sind, meiner Meinung nach. Das ist nicht revolutionär neu, nur unsere Sichtweise ist ein bisschen neu. Das eine ist natürlich das Thema Können. Also kann mein Mitarbeiter eigentlich das, was ich schon von ihm verlange? Mhm. Und da geht es um Fähigkeiten. Ne? Da kann ich ihn auf Schulung schicken. Das andere ist das Thema Dürfen. Ne, daran scheitert es oft, dass Mitarbeiter etwas kann oder auch etwas will, aber das Gefühl hat, er darf es nicht. Mhm. Wir sprechen ja also von Handlungsräumen oder Entscheidungsspielräumen, die ich dem Mitarbeiter geben muss. Ne? Also wie viel Euro darf ich selber entscheiden, ne? Solche Dinge.
Ja.
Und dann der dritte große Bereich ist das Thema Wollen. Mhm. Und da kommen die meisten Führungskräfte zu mir und sagen, ja, der will einfach nicht. Ne, ich habe alles probiert, aber der will einfach nicht. Und das ist zu kurz gedacht, weil jeder Mensch will. Die Frage ist halt nur, was er will. Ne? Und wenn mir klar ist, dass ich rausfinde, was er will, dann kann ich das, was er machen soll, ja auch auf dem Sollen im Unternehmen, das ein bisschen abstimmen mit dem, was er denn persönlich will. Das heißt nicht, dass er sich seine Ziele, seine Bereiche aussuchen kann, aber ich kann so kommunizieren, dass er seine persönlichen Antreiber dabei befriedigt. Mhm. Ne, also dass er, jetzt habe ich wieder nur das Beispiel des Laufens, was wir gerade schon so hatten. Er kann ja Laufen des Laufens wegen, aber wenn Laufen für ihn keine Motivation ist, dann kann ich ihn möglicherweise über Anerkennung pushen oder über Beziehung, also in Gesellschaft laufen oder über Status oder über einen Spendenlauf. Wie viele Leute laufen heutzutage, damit danach eine Spende überwiesen wird? Also ich kriege die Beträchtigkeit. Das heißt, Verhalten hat total viele, also Verhalten kann das Ergebnis von verschiedensten Motivatoren sein. Okay. Wenn ich als Führungskraft das weiß, dann kann ich das berücksichtigen. Und die meisten Führungskräfte haben so eine Denke, dass sie, ich nehme nochmal ein Bild dazu, die angeln mit einem Köder, der ihnen als Angler schmeckt. Also sie versuchen den Mitarbeiter zu gewinnen mit Argumenten, die sie selber gut finden. Mhm. Boah, wenn du ein bisschen fleißiger bist, kriegst du einen größeren Dienstwagen. Aber der Mitarbeiter sagt, ich will überhaupt keinen größeren Dienstwagen, damit passe ich nicht in meine Garage. Oder kann ich in der Stadt nicht parken oder so. Oder dann kriegst du mehr Verantwortung. Und der Mitarbeiter sagt, ich will gar nicht mehr Verantwortung. Ich will lieber mehr Freizeit. Und dann, wenn du gewinnst, kriegst du, also wenn du das und das hinkriegst, dann kommst du zu den Top 10 ein Wochenende an die Côte d'Azur. Und dann sagt er sich, ich will gar nicht an die Côte d'Azur, ich will lieber mit meiner Frau ins Kinderhotel im Sauerland. Mhm. Ja, das heißt, sie ködern mit einem Argument oder mit einem Köder, mit einem Motivator, der sie selbst motiviert. Mhm. Aber nicht unbedingt den Mitarbeiter. Also musst du einen Köder finden, der dem Fisch schmeckt. Also der dem Mitarbeiter schmeckt. Das gilt es erstmal rauszufinden. Ne? Wo ist der Unterschied zwischen meinen Motiven und Bedürfnissen und denen meiner Mitarbeiter?
Ah ja, spannend. Passt inhaltlich super, weil in der vorletzten Episode ging es um das Thema Selbstführung. In der letzten Episode ging es um das Thema Situative Führung, ne, also Können und Motivation beim Mitarbeiter gut einzuschätzen. Und da hilft mir das natürlich, weil ich nehme jetzt mit, um Mitarbeiter motivieren zu können, darüber kann man ja auch streiten. Ne? Sprenger sagt, Führen ist vor allem das Vermeiden von Demotivation. Mhm. Ich lerne jetzt bei dir, ich kann schon motivierte Mitarbeiter bekommen, wenn ich deren Motivation gut kenne und die Rahmenbedingungen, die Aufgaben, auch die Interaktion so gestalte, dass ich diesen Motiven gerecht werde.
Mhm. Ja.
Okay, ganz, ganz spannender Aspekt. Dann lass uns doch mal auf dieses Reis-Motivationsprofil schauen. Was ist denn das im Kern?
Der Name sagt, dass es von Professor Stephen Reed kommt. Und das, der Begriff Motivation Profile, also im Amerikanischen ist es Reese Motivation Profile, drückt aus, dass es um das Messen oder das Darstellen in einem Profil von Motivation ist, so wie wir es gerade dargestellt haben, eine innere Motive, Antreiber. Mhm. Wenn du mir 2 Minuten gibst, erzähle ich eine kurze Story, wie das entwickelt wurde von ihm, weil das gibt, wie ich finde, immer ein schönes Bild. Professor Steve Reese ist leider im letzten Oktober, also Oktober 16, verstorben. Hatte lange gearbeitet an der Ohio State University als Psychologieprofessor und hat dort schon viele Testverfahren entwickelt, die auch gar nichts mit Motivation und so zu tun haben früher. Mitte der 90er Jahre wurde er schwer krank. Er brauchte eine neue Leber und im Rahmen dieser Lebertransplantation, was in den 90ern noch deutlich komplexer war als heute, war einfach auch die Gefahr, dass er verstirbt. Und in dieser Phase hat er sich Gedanken gemacht, was ist eigentlich mein Sinn im Leben, was brauche ich, um glücklich zu sein und solche Dinge. Und hat festgestellt, dass das Menschen offensichtlich unterschiedliche Dinge brauchen, um glücklich zu sein. Weil ich durfte oft mit ihm sprechen. Er hat mal so einen Dialog berichtet mit einer Krankenschwester, wo er sagte, liebe Krankenschwester, warum sind Sie eigentlich so gut gelaunt? Verstehe ich nicht, weil Sie haben doch ein furchtbares Leben. Er war da so direkt. Ne? Sie müssen nachts arbeiten, Sie verdienen wenig Geld, die Ärzte springen mit Ihnen ganz komisch rum, Sie arbeiten jeden Tag nur mit leidenden Menschen, Sie dürfen sich nicht mehr aussuchen, was Sie anziehen. Ne? Und da sagte die, war ganz keck, ja, Herr Reis, warum wollen Sie denn eigentlich wieder gesund werden? Sie haben doch ein furchtbares Leben, ne? Sie müssen den ganzen Tag Bücher lesen als Professor, vielleicht sogar Bücher schreiben, arbeiten da im Elfenturm an Dingen, die keinen draußen interessieren und sowas, ne? Also und da musste er schmunzeln, dachte ich, wow, das ist ja interessant, dass Menschen so unterschiedliche Sachen brauchen, um glücklich zu sein, um motiviert zu sein, um kraftvoll durchs Leben zu gehen. Das muss man doch irgendwie messen können oder da kann ich ja nicht der Erste sein, dem das auffällt. Hat dann tatsächlich herausgefunden, dass bis Mitte der 90er Jahre die ganze Motivationspsychologie eher den Ansatz hatte zu schauen, was motiviert uns alle Menschen. Ne? Also so wie Freud mit Eros und Thanatos oder Maslow, der sagt, wir alle durchlaufen diese Bedürfnispyramide. Ne? Also man hat versucht, uns als Rasse zu erklären. Und er hat festgestellt, nein, es gibt sicherlich Kernantreiber, die wir alle haben, aber entscheidend ist die persönliche Priorität dieser einzelnen Motive. Und hat daraufhin dann viele Umfragen gemacht, viele Studien gemacht, hat viele Gelder bekommen an der Uni und hat dann festgestellt, mit statistischer Software, also Faktorenanalysen, so nennt sich das, also was ich sagen möchte, ist, es ist nicht seine persönliche Meinung, der ist nicht auf den Berg gestiegen und hat das postuliert, wie das leider viele andere Persönlichkeitsmodelle machen, sondern er hat tiefe Forschung, Empirie gemacht. Er hat festgestellt, es gibt 16 Kernantreiber, die uns Menschen sehr gut erklären, die Unterschiedlichkeit von uns Menschen deutlich machen. Und diese 16 haben wir alle in einer unterschiedlichen Intensität. Mhm. Er hat dann einen Fragebogen entwickelt, also einen Evaluationsbogen gemacht, testtheoretisch sehr fundiert, also hohe Validität und Reliabilität, also sehr stabil in der Messung, international ausgerollt, mit dem Menschen heute rausfinden können, was sind eigentlich meine Antreiber, was sind meine Motive. Und das ist das sogenannte Reese Motivation Profile.
Ja, okay, spannend. Ist ja auch immer eine wichtige Frage, die Validität hinter solchen Modellen. Von daher spannend zu hören, dass das wirklich sehr gut dann auch empirisch fundiert ist. Was sind denn so, bevor wir dann auch mal mein Profil angucken, vielleicht mal im Kurzüberblick diese 16 Lebensmotive?
Die sind bunt gemischt, also wirklich die zentralen Dinge im Leben. Einige sind die man wahrscheinlich schon erwartet im Alltag. Also wie wichtig ist mir beispielsweise Macht? Das ist so ein Begriff, den er nutzt. Im Englischen ist das Power, im Deutschen ist das Macht, das ist wie Einfluss. Ne? Mhm. Also was anderes sind eher so private Themen, wie wichtig ist mir körperliche Aktivität, Essen, aber auch Erotik kann ein wichtiges Thema sein. Ah, ja. Beziehungen, also Geselligkeit im Umgang mit Menschen, Unabhängigkeit oder Teamorientierung, solche Themen. Ich finde es aus meiner persönlichen Betrachtung unheimlich wichtig, sich das Thema Ordnung anzuschauen. Mhm. Da ecke ich immer an. Also ich habe ein extrem niedriges Streben nach Ordnung. Das heißt, ich brauche viel Flexibilität, Freiheit von Regeln und Prozessen. Andere würden sagen chaotisch.
Umgekehrt würde aber heißen, jemand, der das hoch ausgeprägt hat, ist sehr strukturiert, sehr aufgeräumt, oder?
Ja, schön, dass du sagst, er ist sehr strukturiert und aufgeräumt. Das wissen wir nicht. Er strebt danach.
Ah, okay.
Wir messen kein Verhalten, sondern wir messen ein Bedürfnis.
Ja.
Was allerdings, also schön, dass du das so sagst, weil die Konsequenz aus einem Bedürfnis ist oft ein Verhalten, aber es ist nicht immer. Ich habe also spannenderweise Leute kennengelernt, die haben ein Bedürfnis nach Ordnung, aber sind nicht in der Lage, das einzuhalten. Und die haben dann halt einen inneren Konflikt. Ne? Die würden das gerne machen. Ne? Die brauchen Sauberkeit.
Ja, fällt mir ein Beispiel so ein aus meiner eigenen Praxis. Mhm. Und zwar habe ich mal einen Verkaufsteamleiter gecoacht im Außendienst. Der hatte einen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter war super organisiert, hat alles prima auf die Reihe gekriegt, toller Verkäufer. Jetzt war der aber so gut, dass der dann auch noch andere Kollegen coachen durfte, Begleitberichte schrieb, Trainings machte in der Organisation. Das heißt, er hatte plötzlich so viele Aufgaben, dass er, oder ich beschreibe erstmal was beobachtbar war, dass die eigenen Verkaufserfolge auch nachließen, dass er nicht mehr so gut organisiert war, nicht mehr pünktlich liefern konnte, demotiviert rüberkam. Da könnte ich mir vorstellen, dass er eigentlich so ein hohes Ordnungsmotiv hatte, das aber gar nicht mehr ausleben konnte in diesem in dieser Struktur, die er hatte.
Ja, korrekt. Ne? Mhm. Also der Rahmen hat es nicht mehr ermöglicht.
Ja, was wir dann übrigens gemacht haben, ist, wir haben ihm gesagt, hör mal zu, du kriegst ab sofort den Freitagnachmittag im Homeoffice, wo du deine ganze Woche nachbereiten kannst und die Begleitberichte schreibst. Der war total glücklich. Hat übrigens, das hat mir dann der Verkaufsleiter hinterher gesagt, auf dem Parkplatz zu ihm gesagt, Mensch, ich fand's toll, dass sich mal jemand so Gedanken gemacht hat, was mich da umtreibt. Von daher bestätigt genau das, was du gerade sagst.
Ja, wunderbar. Lass mich eine Anekdote dranhängen, die wir bei unseren Kunden hatten, die in eine ähnliche Richtung, nur genau andersrum ging. Ich habe ein Autohaus unterstützt, wo der erfolgreichste Vertriebler extrem niedrige Streben nach Ordnung hatte. Also der brauchte Freiheit von solchen Dingen. Ne? Flexibilität, Spontanität. Und das Autohaus hat dann eingeführt, dass für jeden Kundenkontakt danach ein Bericht geschrieben werden muss, der dann in so ein CRM-System eingepflegt ist. Mhm. Weil er das so gehasst hat, diese Papierarbeit, ist der nicht mehr zum Kunden rausgegangen. Das heißt, der blieb in seinem Glaskasten, vielleicht kennst du das von so einem Autohaus, ne? Da ist so ein Glaskasten am Rechner. Und wenn jemand reinkam, dann ist er früher aufgesprungen, hingegangen, hat in den Gesprächen, Verkaufsgesprächen ermittelt. Jetzt, wo er wusste, jedes Mal, wenn ich einen anquatsche, muss ich danach Papierarbeit machen, der ist in seinem Glaskasten sitzen geblieben, hat nicht mehr verkauft. Seine Verkaufsfolge sind extrem eingebrochen, weil die Organisation etwas verlangt hat, was überhaupt nicht seiner Persönlichkeit entsprach. Als wir das diagnostiziert hatten, gab es natürlich sehr schnell eine Lösung. Er hat, also der ganze Bereich hat eine Assistenz bekommen, die das dann für die ausgefüllt hat. Das heißt, nach dem Verkaufsgespräch ist er dann zu der Melanie gegangen, hat gesagt, Melanie, schreib doch mal kurz auf, das war der Herr Müller, hier ist die Visitenkarte, der interessiert sich für den neuen Dreier im Leasing, braucht aber die Lederausstattung mit dem Motor und nächste Kontakt in 4 Wochen. Dann hat er das in 30 Sekunden abgefüllt und dann war es fertig und dann könnte er zum nächsten gehen. Aber auf die Idee kam die halt am Anfang nicht, ne? Sondern dachten, jeder kann doch mal eben ein Formular ausfüllen. Und wenn du Formulare hast, dann versuchst du Situationen zu vermeiden, in denen du danach ein Formular ausfüllen musst.
Ja, spannend. Da sind wir wieder bei Sprenger. Ich kann vielleicht weniger aktiv motivieren, als vielmehr auch Demotivation verhindern. Häufig, indem ich dann die Rahmenbedingungen einfach passend gestalte, sodass Leute ihre Motivation, die sie auch schon mitbringen, intrinsisch, wie du vorhin beschrieben hast, optimal einbringen.
Ja, wunderbar. Ja. Also das war jetzt so eine kleine Auswahl von Motiven. Ne? Es gibt noch Neugier, Idealismus, auch Familie ist ein Thema. Anerkennung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was so eine psychologische Natur hat. Auch emotionale Ruhe oder Ruhe als solches. So eine Ängstlichkeit ist ein wichtiger Faktor, der zu berücksichtigen ist, wenn ich mich selbst besser kennenlernen will oder andere kennenlernen möchte, um mein Verhalten darum zu stimmen.
Okay, spannend. Dann lass uns doch mal auf mein Profil drauf gucken. Du kannst ja mal erläutern, was wir da sehen, auch mit dieser Verteilung, dann der blauen Einfärbung. Und dann können wir mal so einzelne Bereiche rausgreifen. Und wir würden das mal jetzt nicht wie in unserem Auswertungsgespräch so ausführlich machen. Aber angenommen, du hättest jetzt eine Führungskraft mit diesem Profil, dann kannst du ja mal erzählen, was du da sehen würdest, was dir so als erstes ins Auge fällt. Vielleicht können wir uns auch auf die Motive fokussieren, die so einen sehr starken Führungs- und Jobbezug haben.
Ja, sehr gerne. Erstmal eine wichtige Grundsatzinformation. Das Reis-Profil oder das Reese Motivation Profile ist gerade in so einem Wechsel. Durch den Tod von Steven Reese gibt es auch im Look and Feel einen großen Wechsel. Also wer mit dem Produkt schon mal Erfahrung gemacht hat, also es gibt mittlerweile über 100.000 Profile weltweit. In Deutschland haben wir jedes Jahr 6.000, 7.000, 8.000 Profile. Also vermute mal, viele Zuhörer haben schon davon gehört. Da haben wir früher so eine Grafik gehabt, wo wir mit Rot, Gelb und Grün Balken gearbeitet haben. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber trotzdem war immer sehr schnell das Ampelgefühl da. Rot ist schlecht, Gelb ist neutral, Grün ist gut. Deswegen arbeiten wir ab dem 1.7. mit einer anderen Farbskala. Dort haben wir dann im Wesentlichen blaue Einfärbung. Und Motive, die überdurchschnittlich stark ausgeprägt sind, werden dunkelblau dargestellt. Und Motive, die stark in die Gegenrichtung ausgeprägt werden, werden hellblau dargestellt. Also das ist sozusagen eine neue Grafik für die, die schon kennen und sich das jetzt mal anschauen. Ja, okay. Vielleicht 100,
ne? Was heißt dann Durchschnitt?
So. Durchschnitt bedeutet an der Stelle statistisch gesehen ein Durchschnitt. Also das ist eine ausgewogene Verteilung. Wer sich dein Profil mal anschaut und möchte wissen, was heißt denn Durchschnitt, du hast bei dem Motiv Beziehung, das ist also der Wunsch nach sozialen Kontakten, ein sehr ausgewogenes Ausprägung. Also wir haben eine Skala von -2 bis +2 und dort hast du einen Wert von 0,1. Das bedeutet, dass du deine Daten, wir haben ja hier ein psychometrisches Verfahren, das heißt, deine Daten wurden verglichen mit dem von fast 100.000 anderen und wurde geguckt, wo ist der Sebastian Hollmann ähnlich und wo ist er anders als andere.
Ah, okay.
Und dein Beziehungsmotiv scheint so zu sein, einerseits wie ganz viele andere Menschen auch, also nicht auffällig. Beziehung ist auf der einen Seite sehr gesellig, sehr kontaktfreudig, also dem Wunsch, mit anderen in eine physische Nähe zu kommen. Oder auf der anderen Seite hättest du das extrem niedrig ausgeprägt, wäre das ein ganz hoher Wunsch nach sozialer Ruhe. Also zurückgezogen, allein sein, wenig Menschen sehen und sich sein.
Heißt dann also eher, dass beides bei mir vorhanden ist?
Wunderbar, das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das eine ist der statistische, das zweite ist der für dich zur Selbstführung. Das heißt nicht, dass Beziehungen dir egal sind, sondern du brauchst vermutlich beides.
Ja,
Du brauchst Phasen, wo du für dich bist und du brauchst Phasen, wo du gerne unter Leuten bist. Das musst du selbst für dich regulieren. Und hättest du einen Beruf, wo du ständig mit Menschen in einem Raum bist, dann wäre das möglicherweise eine Überforderung und du würdest dich dann im Privaten vielleicht zurückziehen, damit es dir besser geht.
Das heißt, ich muss mir dann auch wieder die Freiräume schaffen, um mal für mich zu sein.
Ja, ganz genau. Trifft das bei dir zu?
Ist das? Ja, absolut.
Wie löst du das, dass man mit der Zuhörer mal so eine Idee bekommt, wie man das in den Griff kriegt? Also wo hast du viele Menschen, wann hast du wenig Menschen oder umgekehrt?
Ja, ich würde es mal eher so formulieren, dass jetzt in meinem Job, den ich habe, ich natürlich sowohl mit vielen Leuten auch im internationalen Kontext zu tun habe, aber viel natürlich auch einfach Arbeit an eigenen Projekten einzeln ist. Und ich suche mir dann, glaube ich, eher bewusst die Situationen, wo ich dann mit anderen in Kontakt komme. Also freue mich, wenn ich dann auf einem anderen spannenden Projekt noch mit bin, wo ich neue Leute kennenlerne, gehe auch auf Veranstaltungen, mache auch den Podcast hier, um mit inspirierenden Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen. Von daher, ich glaube, ich versuche das aktiv sogar ganz gut auszusteuern.
Okay, ja. Ganz schönes Beispiel, also was du beides brauchst.
Ja.
Okay. Da, wo du weit überdurchschnittlich ausgeprägt ist, also eine dunkelblaues Bedürfnis hast, ist, es hat dich damals nicht gewundert, wir haben ja vorher schon mal drauf geschaut, ist das Thema Neugier. Ne? Also die Gier nach Neuem kann man ja auch so simpel übersetzen, oder das Bedürfnis, sich intellektuell mit Dingen auseinanderzusetzen, also ein breites, tiefes Wissen zu haben. Also ich vermute, dass dich viele Dinge interessieren. Ich musste so schmunzeln, als ich dein Profil das erste Mal gesehen habe und dann die Podcast-Anfrage reinkam, weil es ist natürlich perfekt für jemanden, einen Podcast zu machen, wie du ihn hast, im Sinne von viel Wissen dadurch aneignen. Gar nicht mal, du hast ja nicht ein Thema, was du dann jede Woche besprichst oder in jedem Podcast, sondern zwar eine Branche, ein grobes Thema, aber da ja immer wieder neue Perspektiven einnimmst.
Ja.
Vermutlich, dass du gerne liest und wahrscheinlich viele Bücher hast, dass du im Studium das aufgesogen hast, dass es in der Schule wirklich ein intrinsischer Teil bei des Lernens etwas war, was dich begeistert hat und es dir vielleicht gar nicht um die Note ging oder nicht ausschließlich, sondern um das, um die Inhalte. Oder?
Ja. Ja, ich war schon auch der komische Vogel, der dann freiwillig auch mal sich bei einer anderen Klasse mit in Lateinunterricht gesetzt hat, weil ihn das interessiert hat.
Ja. Super Beispiel. Ne?
Und ich bin da eher so vielfältig interessierter Generalist. Ehemaliger Kollege von mir hat immer gesagt, so Schweizer Taschenmesser. Also im Sinne ne, von interessiert sich sehr, sehr breit. Kann natürlich den Nachteil haben, dass man bei einzelnen Themen nicht so in die Tiefe geht. Okay. Von daher muss das, glaube ich, aber auch jeder für sich selber aussteuern. Wie passt das so zum Aufgabenspektrum? Ne, gerade auch bei Führungskräften, wie breit müssen die aufgestellt sein im Sinne von, wie groß ist das Team, wie groß ist die Vielfalt der Mitarbeiter, die an den Themen arbeiten? Oder bin ich eben sehr, sehr fokussiert?
Ja, lass mich da ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Ich habe das Bedürfnis extrem niedrig. Das bedeutet, obwohl das viele Menschen überrascht, ne? Ich habe 4, 5 Bücher geschrieben, als Psychologen, den spricht man oft eine gewisse Intellektualität zu. Jetzt, wer mich so reden hört, vielleicht auch zu dem Thema. Aber mein Bedürfnis an der Stelle ist nicht die Intellektualität oder die Reflexion zu diesem Thema. Ich lese auch nicht gerne die Zeit oder so. Sondern mein Bedürfnis an der Stelle sehr pragmatisch, also sehr umsetzungsorientiert, ne? Also die Neugier ins Leben führen. Also ich bin lieber im Baumarkt als in der Bibliothek, um das mal platt zu sagen.
Das tue ich allerdings auch.
Und also vor 20 Jahren, als ich noch in Anstellung gearbeitet habe, so zum Jahrtausendwechsel, da ging ja jeder irgendwie an die Börse. Ne? Also die älteren Hörer wie ich, über 40, die erinnern sich vielleicht noch dran. Da kam mein Chef zu mir und sagte, Markus, es kann sein, dass wir an die Börse gehen. Mach dich doch mal schlau, oder so ein IPO, so hieß das damals, was das für uns bedeutet. Und ich dann zu meinem Chef, warum soll ich das denn machen? Also entscheidet doch erstmal im Vorstand, ob wir an die Börse gehen. Wenn ja, dann mache ich mir meine Gedanken, wie wir das umsetzen können aus HR-Perspektive, ne, was das für uns heißt. Aber trefft doch erstmal die Entscheidung, sonst habe ich da in die Tonne gelernt. Ne? Und da war er ganz überrascht und dachte, ja, ich dachte, das motiviert dich, dass du jetzt mal ein neues Thema eindenkst und zu Konferenz fährst und Bücher liest und dich mit Experten austauscht und so. Ich sagte, das finde ich total demotivierend, wenn ich jetzt was mache, was wir nicht umsetzen. Dann ging er zu meiner Kollegin und sagte, Heike, hast du Lust, wir überlegen, an die Börse zu gehen? Mach dich doch mal schlau, was das heißen würde für uns, wenn wir das so entscheiden innerhalb der nächsten Quartale. Boah, voll super, danke, finde ich voll spannend und so, ne? Und da sieht man so den Unterschied, wie der Chef mich extrem demotiviert hat an der Stelle, indem er gesagt hat, mach dir Gedanken über etwas, was vielleicht nie relevant wird, versus meiner Kollegin, die sagt, es geht mir gar nicht darum, ob ich dieses Wissen jemals brauche. Ich finde dieses Wissen einfach spannend, sich anzueignen. Also der Prozess des Lernens macht manchen Menschen Spaß. Und bei mir ist das Thema das Umsetzen des Gelernten. Lernen ist schrecklich, leider muss ich es machen, um etwas zu können. Und andere sagen, nee, ich muss es gar nicht können, ich will es lernen. Also der Lernprozess als solches, der Weg ist dort das Ziel. Ja?
Okay.
Und das ist spannend natürlich für die ganzen Trainer und Coaches, das zu verstehen, das also nicht zu bewerten, zu sagen, oh, der andere ist aber ein Knallkopf oder sowas, ne? Oder der ist lebensfähig, weil er sich nur mit Theorien beschäftigt. Aber natürlich für Führungskräfte auch, die wissen müssen, welches Niveau an Details zum Beispiel, ne, an intellektuellen Details oder Wissensdetails, will eigentlich mein Mitarbeiter haben. Und also für eine Führungskraft ist es total wichtig zu wissen, womit kann ich meinen Mitarbeiter da an der Stelle fangen oder bewegen.
Ja, Gebrauchsanweisung hast du es ja vorhin auch genannt.
Ja, hört sich ein bisschen platt an sicherlich, aber das ist eher auch so eine emotionales darauf einlassen, die Welt, in die emotionale Welt des anderen. Funktioniert nicht wie so ein Billardspiel, dass ich den Winkel messe, mit dem ich vor die Bande schieße und dann schießt das genau zurück. Also die Psychologie, die Motivations- oder Führungspsychologie funktioniert nicht so eindeutig. Es ist ja auch eine Psychologie, das heißt, es ist keine wirkliche Logik, sondern es ist eine Psychologik. Und das ist bitte nicht so zu verstehen wie also der Gebrauchsanweisung ist ein bisschen zu technisch an der Stelle, aber soll Impulse geben, sich in den anderen reinzuversetzen.
Okay, gut, dann lass uns mal schauen, also die eher Motive, die ich jetzt als privat einordne, vielleicht auch Schönheit, Essen, körperliche Aktivität, würde ich mal ausklammern. Macht ist das nächst hoch ausgeprägte bei mir. Da kann ich mir vorstellen, dass es auch für Führungskräfte sehr spannend ist.
Absolut. Also das kommt aus dem Amerikanischen, heißt dort Power. Und damit ist es auch besser zu verstehen, weil Power kommt auch ein bisschen aus der Steckdose. Ne? Also das ist auf der einen Seite sowas wie Ehrgeiz, Einfluss, wie wichtig ist mir Leistung, Ziele zu erreichen. Das scheint dir immer wichtig gewesen zu sein. Die zweite Komponente in Power ist aber auch sowas wie Einfluss auf Menschen nehmen, Prozesse zu beeinflussen, Verantwortung zu übernehmen, schnell zu Lösungen zu kommen. Also Menschen mit einem hohen Machtstreben sagen mir ganz häufig, dass sie schnell ans Ziel kommen wollen. Also dass sie ungeduldig sind, dass sie das Bedürfnis haben, wenn jemand ein Problem schildert, sofort in Lösung zu gehen. Menschen, die das niedrig haben, ich hatte heute Morgen einen Coach, der hatte das -2. Das war total spannend. Der arbeitete als Coach. Also der hatte das Bedürfnis extrem auf der linken Seite, der gesagt hat, da kommt ein Kunde zu mir und sagt, ah, ich arbeite 60 Stunden, das ist irgendwie zu viel, wie können wir das denn lösen, wie kann ich das auf 50 Stunden bringen? Und dann hatte der gar kein Lösungsmodell, der Coach, mit dem ich gearbeitet habe, hat gesagt, das ist ja interessant. Wieso machen Sie das denn? Wieso arbeiten Sie 60 Stunden? Ne? Und ich vermute, die ganzen Zuhörer, die jetzt mit dem hohen Machtmotiv da sitzen, die kämen nicht erstmal auf die Idee, das zu hinterfragen oder die Motive des anderen wissen zu wollen, sondern die wären schnell im Lösungsmodus. Die würden sagen, okay, zeigen Sie mal Ihren Kalender oder was machen Sie denn da oder wie kann man das effektiver gestalten?
Ich glaube vielleicht, die würden sogar sagen, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an.
Ja, 60 Stunden geht doch noch. Ne?
Also dann, wer lacht, hat noch Reserven.
Genau. Ja, sowas. Ja, kann sein, dass auch so ein Modus kommt, aber dann wärst du nicht Trainer oder Coach vermutlich oder nicht lange. Aber die Grundhaltung ist eine andere. Da ist so eine gewisse Ungeduld. Da kommen auch oft so autobiografische Tipps. Also was hat mir denn geholfen? Ne? Mhm. Und mit Niedrigmacht ist ein deutlich non-direktiverer Stil, ne? Auch als Führungskraft. Da versuche ich nicht, meine Lösung reinzubringen. Also ich als Person, vielleicht nochmal Markus Brandt, ich habe auch ein relativ hohes Machtstreben und das fällt mir manchmal auf die Füße, wenn ich so meine Mitarbeiter führe und ich habe an sich auch einen Ansatz von was sehr kooperativ, integrativen, lange Leine und jetzt wieder neulich habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, wir machen eine Weihnachtsfeier, das ist ja auch für euch das ist eine Feier, ihr könnt euch aussuchen, was ihr machen wollt. Aber ich fände es echt ganz cool, wenn wir zum Italiener gehen und vorher so eine Escape Room Nummer machen oder so. Ne? Und dann mussten die alle schmutzen und sagen, ja, Markus, danke, du hast hier zwei Botschaften. Zum einen, das ist unser Fest, wir können es uns aussuchen, aber du sagst direkt, was wir jetzt auch machen sollen. Ne? Also das ist natürlich eine Doppelbotschaft. Und das ist so bei Menschen mit einem hohen Machtmotiv, dass die sehr konstruktiv gesehen sehr schnell Lösungen haben, Ideen haben, aber da natürlich den Lösungsraum kleiner machen. Weil das natürlich nur aus dem eigenen Horizont oder aus der eigenen Wahrnehmung und Erfahrungshorizont lösen.
Ja, das kenne ich aber bei mir selbst auch. Wenn jemand zu mir kommt, eine Frage hat, Unterstützung braucht, dass ich mich dann auch manchmal zurückhalten muss, zu schnell irgendwie auf eine eigene Lösung zu springen.
Ja, das lernen kann man das, ne? Aber dazu brauchst du halt auch Trainingscoachings, Reflexionen, weil über dieses Risk Motivation Profile findest du auch deine eigenen, wie nennt man das, so Tretminen, ne? Also wo falle ich öfter rein oder wo trete ich öfter rein, dass ich mir oder anderen nicht gut tue. Das kann immer da sein, wenn extrem hoch ausgeprägtes Motiv da ist.
Ja. Also, ja, von daher ist es hochspannend, weil ich muss das ja auch erstmal kennen und beobachten, dieses Verhalten bei mir. Die blinden Flecke sichtbar machen, weil nur dann kann ich ja auch dran arbeiten, in einem Maße mich damit vielleicht besser wohlzufühlen.
Ja, und es halt auch nicht zu vermeiden. Also jede Stärke, wenn sie übertrieben wird, wird auch zu einer Schwäche. Aber das ist nicht das Motiv, was zu einer Schwäche wird, sondern der Umgang, den ich habe damit. Ne? Also vielleicht hier auch nochmal ein Leistungssportler, den ich hatte. Der hatte ein extrem hohes Streben nach körperlicher Aktivität, 2,0, ne, in unserer Skala das Maximum. Und das war jemand, der war jetzt schon ein bisschen älter als der Gesamtdurchschnitt der Mannschaft und sollte deswegen ein anderes Training bekommen. Die anderen gehen halt dreimal die Woche noch in die Kraftbude und sowas, ne? Und er sollte das nicht mehr machen, weil er über 30 war. Und dann haben wir gesagt, Montag, Donnerstag hast du 2 halbe Tage frei. Bleib zu Hause, chill, die anderen machen Krafttraining und kommst Mittagessen ins Training. Und in dem Jahr hat er extrem abgebaut. Er hatte viele Verletzungen, er hat die Leistung nicht mehr gebracht und wir haben gesagt, shit, woran liegt das? Da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was machst du eigentlich Montag und Donnerstag Vormittag? Ich dachte, das ist total cool, weil da bereite ich mich auf meine Karriere nach meiner Profizeit vor und dann werde ich Marathon laufen. Das heißt, Montag und Donnerstag gehe ich in den Wald und mache jeweils 3 Stunden Dauerläufe. Das ist genau das Gegenteil, was wir eigentlich wollten. Ich dachte, der liest Zeitung und isst ein Croissant und schläft lange. Nein, der hat die Zeit genutzt, um noch mehr Sport zu treiben. weil es ein intrinsischer Antreiber war für ihn. Ne? Also in seiner Freizeit machte er extrem gerne Sport und das war extrem kontraproduktiv, weil er das zu viel wollte. Ja. Also zu viel zu guten ist halt auch schwierig. Und das muss man auch sehen. Ähnlich wie du gerade gesagt hast, ein zu hohes Neugiermotiv, vielleicht neigst du dazu, dich zu verzetteln oder sowas oder andere Leute intellektuell abzuhängen. Ja. Großes Machtmotiv kann dazu führen, dass ich andere überfahre oder gar nicht merke, dass die anderen keinen Raum haben, weil ich immer der Häuptling bin und die Meinung der Indianer höre ich gar nicht mehr.
Ja, das heißt, muss man mal gucken, wie wirken die vielleicht auch in Kombination, jetzt Macht und Neugier zusammen.
Ja, wunderbar. Mhm. Oder ein ganz wichtiges Thema ist Macht- und Teamorientierung, ne? Weil dadurch kannst du den Führungsstil ablesen. Hohes Machtmotiv und eine hohe Teamorientierung, das ist eher so ein bisschen der Obama-Stil. Ne? Also es ist oft so integrativ, kooperativ, also das Team einbinden, aber gleichzeitig meine Meinung vorgeben. Es kann auch, wenn beides hoch ist, schwierig sein, weil ich möchte zum einen Konsens haben, aber ich fühle mich am wohlsten, wenn die Gruppe meine Meinung übernimmt.
Ne? Bin dann so ein bisschen innerlich zerrissen.
Dann gibt es Menschen, die haben ein hohes Machtmotiv und eine sehr hohe Unabhängigkeit. Das ist dann so ein bisschen mehr der autoritäre Stil, so ein bisschen Putin-mäßig vielleicht, was auch toll sein kann. Das ist ein Leuchtturm, der steht da, an dem kann man sich orientieren. Es gibt aber auch Führungsstile, wo ein niedriges Machtstreben, also eine hohe Serviceorientierung ist mit einer Unabhängigkeit, dann nennen wir das den moderierenden Stil. Ne? Mhm. Ich möchte dir nicht vorgeben, was du zu tun hast, sondern ich möchte dich enablen, deine eigenen Ideen umzusetzen. Ne? Und die, ich lasse dich unabhängig das machen, so wie Anne Will in einer Moderation nicht ihre eigene Meinung durchboxt, sondern die anderen fragt, was glauben sie denn, was die Lösung wäre. Und es gibt noch den sogenannten lateralen Stil, wo ich sehr personen- oder serviceorientiert bin, also niedrig macht mit einer hohen Teamorientierung. Dann sagen diese Führungskräfte häufig, ich bin gar nicht dein Chef, ich habe gar keine Mitarbeiter, sondern das sind alles Kollegen.
Nur Kollegen, genau.
Ja, so auf Augenhöhe sein und sowas. Und denen fehlt dann aber manchmal die Durchsetzung. In Krisensituationen ist das schwer, aber da ist das alles basisdemokratisch. Das dauert lange. Und da wird auf jeden Rücksicht genommen. Und das kann mal gut sein und mal nicht. Also Sebastian, es gibt da nicht den richtigen Führungsstil, sondern da musst du das abhängig machen auch von den Mitarbeitern, die du hast, von deiner persönlichen Motivationsstruktur und der Situation. Dann solltest du halt auch flexibel sein in deiner Art.
Ja, das ist spannend, weil genau damit haben wir uns ja in der letzten Episode auseinandergesetzt, situative Führung. Nur, ich habe natürlich jetzt wahrscheinlich schon eine bestimmte Disposition für einen bestimmten Stil, den ich dann auch präferiere. Ja. Und das ist ja wichtig, dann zu wissen. Und spannend fand ich jetzt, dass man aus der Kombination von Macht und Teamorientierung ja genau diese vier Stile auch ablesen kann, die sich typischerweise in so Führungsstiltypologien auch wiederfinden.
Ja, wunderbar. Also ich muss wissen, was ist meine Heimat? Was ist mein authentischer Führungsstil? Und dieser sollte passen zu dem, was von mir erwartet wird. Also in welcher Kultur arbeite ich? Und ich kann natürlich ab und zu meinen authentischen Stil verlassen, das muss ich auch, denn also ich habe ja auch eine Volition, damit deckt sich das, was wir vor einer halben Stunde gesprochen haben, ne? Volition, aber ich muss öfter genau auf meiner Motivation folgen und deswegen muss es zu meinen Gegebenheiten überwiegend passen, dass ich meinen Stil leben darf, wenn auch nicht in 100% der Situation.
Ja, dann lass uns doch nochmal auf die beiden Motive schauen, die bei mir jetzt in dem niedrigen Bereich sind. Idealismus und Rache und Kampf. Das klingt schon spannend. Ja. Und dann suchen wir uns vielleicht noch irgendeins so in der Mitte aus, schlage ich vor.
Ja, gerne. Also du sagst so schön, die sind niedrig. Das ist mathematisch auch richtig, aber inhaltlich sind die durchaus sehr hoch ausgeprägt, nämlich hoch in das Gegenteil von dem, was da steht. Also bei Rachekampf wird es deutlich. Ne? Du willst ja gar nicht Rachekampf aus dem Weg gehen, sondern du hast ein positives Streben nach Harmonie, nach Liebe, Frieden stiften, Dinge moderieren wahrscheinlich. Als Mediator wäre das hier eine wunderbare Konstellation vielleicht. Das heißt, das Bedürfnis zu gewinnen, sich einzusetzen, deine Meinung durchzuboxen, quitt zu sein, scheint bei dir nicht hoch zu sein, sondern eher, ja, ich kann verzeihen, ich kann Konflikte vergessen, vielleicht, wenn es übertrieben wird, vielleicht auch Konflikten aus dem Weg gehen. Ne? Also bei jeder Stärke kann ja auch eine Schwäche liegen, wenn du zu sehr die Harmonie wünschst. Also bringen wir nochmal die Kombination, dein hohes Machtstreben zum Beispiel. Also
Dinge umsetzen. Wollte ich gerade sagen, das hängt doch bestimmt irgendwie dann zusammen.
Dinge umsetzen zu wollen, verbunden mit deinem Wunsch, in Harmonie zu sein, kann dein Führungsstil schon wieder sehr prägen im Sinne von Konsensorientierung. Ne? Das ist ein bisschen wie ein Orchester, kann sich der Zuhörer vorstellen. Also jedes der einzelnen Motive ist ein Instrument. Da hast du einen Streicher und einen Bläser und die Drums und so weiter. Und jedes Motiv an sich, jedes Instrument für sich spielt wunderbar. Das ist ganz wichtig für dich. Aber wie kriegst du es im Leben als Dirigentin, dass die Bläser mit den Streichern gut harmonieren? Weil dein Leben ist halt eine Komposition von allen Instrumenten. Das ist ein Orchester und du bist halt kein Solist. Und wie kannst du Hochmacht gemeinsam mit deiner hohen Neugier, auch dein Anerkennungsmotiv, finde ich total spannend. Also der Wunsch, gemocht zu werden, hat natürlich auch einen Einfluss auf dein Führungsverhalten.
Ja.
Also die Kombination, und die macht es aus, warum Menschen dann zu uns kommen und dieses Reese Motivation Profile kein einziges Online-Verfahren ist, was ich für kleines Geld einfach kaufe, wie Brigitte-Test, dann fülle ich den aus und dann weiß ich alles.
Sondern genau, welcher Sommertyp bin ich?
Ja, genau. Das ist wirklich eine ganz andere Form von Dienstleistung, die immer ein bis zweistündiges Gespräch braucht, um die Tiefe zu bekommen und die Individualität, den Fingerabdruck deiner Motive zu verstehen.
Ja, spannend. Wir hatten ja auch schon ein ausführliches Auswertungsgespräch, wo wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht haben, wo ich auch noch eine ganze Menge für mich mitnehmen konnte. Insbesondere in der Kombination dieser Motive finde ich das interessant, das auch mal mit jemandem zu diskutieren, der sich da viele Gedanken drum macht, auch viele andere Geschichten kennt. Was sagt jetzt Idealismus hier aus?
Idealismus in der Ausprägung, wie wir sie bei dir finden, berichten mir Menschen häufig, dass sie danach streben, sich für Gerechtigkeit im eigenen Bereich, also im eigenen Peer-Bereich. Also ich kümmere mich darum, dass es Menschen gut geht, die ich kenne. Also mich selbst, ne, also Selbstgerechtigkeit, aber auch eher meinen Kollegen oder sagen wir mal der Obdachlose bei mir in der Straße, um den mache ich mir mehr Gedanken als um die Wohnungslosigkeit in Europa. Oder die wenn der Syrer neben mir angekommen ist, fange ich darüber nachzudenken, ob ich ihm nicht mal meine Möbel, Jeans und Kleidung zur Verfügung stelle. Aber bis dahin, bis der einfach nur auf irgendwelchen Holzbooten in der Tagesschau schipperte, war es möglicherweise nicht so ein Thema. Ne?
Ja, also möchte das war ja vorhin das, was du beschrieben hast mit dem IPO und so geht es mir auch. Also ich kümmere mich dann um die Dinge, wenn sie irgendwie für mich relevant werden, weil sonst ist es eventuell verschwendete Energie und habe da, glaube ich, auch eher so einen pragmatischen Ansatz, dass ich auch sage, ich mache mir nicht um zu viele Dinge Gedanken, die ich vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann.
Ja, und bei Idealismus ist es halt der Gedanke des Weltrettenden, also sich für Menschen einsetzen. Und ich glaube, bei dir, also du setzt dich für gute Freunde ein, vermute ich. Aber dass ich dich mal mit einem Plakat vom Rathaus finde, wage ich hier zu hinterfragen. Also wenn dein Kind oder wenn ein Mitarbeiter mit einer Ungerechtigkeit zu dir kommt, kannst du dich für den Mitarbeiter einsetzen. Aber so betriebsratsmäßig oder sowas deutschlandweit irgendwie sich für irgendetwas einzusetzen, das wäre es möglicherweise nicht. Sondern es darf konkret sein und an einer dir nahestehenden Person ausgerichtet sein. Oder halt auch selbst.
Ja, und auch nicht so abstrakte Themen. Also ich habe durchaus eine hohe Motivation, deswegen mache ich auch den Podcast, Menschen eben auch dabei zu helfen, für sich persönlich noch zufriedener, wirksamer zu sein, da auch Dinge weiterzugeben, was sicherlich auch mit der Neugier wieder zusammenhängt und ein Stück weit der Anerkennung. Dennoch ist mir das auch wichtig, aber eben dann auch zu einem bestimmten Thema, wie du sagst.
Ja, genau. Ja, passt sehr gut zu der Ausprägung, die wir hier haben. Das andere wäre so Robin Hood oder Mutter Teresa oder sowas, ne? Ja. Weltweit für Dinge einsetzen, die aus deiner Perspektive vielleicht auch manchmal ein bisschen Tagträumerei oder sozialromantisch sind. So, ne? Hey, also du kannst nicht alle retten. Das ist einfach nicht so. Ungerechtigkeit gehört zum Leben dazu. Oder jeder ist seines Glückes Schmied, aber es kann halt nicht jeder Schmied sein, so ungefähr. Ne? Das können so Grundsätze sein, die vielleicht Glaubenssätze von dir sind. Ne? Und die dich dann nicht motivieren würden, wenn es heißt, unser Unternehmen will die Welt retten, sondern das brauchst du dann konkreter. Wir fangen von der eigenen Haustür an.
Ja, dann nehmen wir doch nochmal was in der Mitte. Beziehung haben wir vorhin schon kurz drüber geredet. Ziel- und Zweckorientierung, das letztes Motiv. Ja. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist ein ganz wichtiges Motiv auch in der Businesswelt oder eigentlich komplett im Leben, weil es dort wirklich zwei fundamentale Unterschiede gibt im Umgang mit vorgegebenen Regeln, Normen und Werten. Menschen, die das hoch ausgeprägt haben, wie ich beispielsweise, die haben ein großes Bedürfnis, sich an dem Machbaren zu orientieren. Also das heißt, fünfe gerade sein lassen oder eine Verkehrsampel ist für mich glaube, es hört keiner zu hier, eine Verhaltensorientierung.
Genau, wir sind unter uns, Markus.
Eine Verhaltensempfehlung, aber es sind für mich keine Regeln, die ich mich halten muss.
Ja.
Ich fahre auch hier in Köln, ist das, glaube ich, erforderlich, aber das ist mein eigener Glaubenssatz, öfter mal rückwärts in Einbahnstraße, weil sonst muss ich echt 7 Mal links abbiegen, so ungefähr. Also ich orientiere mich eher sehr pragmatisch an dem, was machbar ist, und nicht an dem, was man macht oder was die Regel vorgibt.
Ja.
Menschen, die das auf der anderen Seite ausgeprägt haben, haben ein sehr hohes Bedürfnis nach Ehre, nach Prinzipientreue.
Mhm.
Das ist spannend, weil das ist meine Frau. Ne? Die ist an der Stelle komplett konträr. Und wenn wir, ja, wenn wir eine Radtour machen, dann müssen wir gucken, nach welchen Regeln fahren wir denn jetzt. Ne? So,
Du hast schon wieder nicht geklingelt, Markus, beim Überholen.
Ja, solche Dinge. Mhm. Ne? Oder Blinker gesetzt oder zu schnell gefahren. Oder für mich ist eine gelbe Ampel, da fahre ich noch rüber und nicht eine gelbe, da bremse ich. Ne?
Mhm.
Das ist so die Orientierung nach klaren Werte. Maßstäben, also sich einsetzen für eine andere Form von Gerechtigkeit beispielsweise.
Mhm.
Man braucht dann auch noch Hochrachekampf. Also das ist dann ganz wichtig, sich für so Ehrenthemen einzusetzen. Hat auch Jura schon
spannend.
Grund. Und das wäre für mich nie ein Thema. Also ich sag oft, wo kein Kläger, da kein Richter.
Mhm. Ja? Genau. Manchmal einfacher, wie sagt man, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen.
Genau. Das wäre eine hohe Ausprägung. Und niedrig gesagt, wo kommen wir denn dahin, wenn wir alle machen, was wir wollen?
Ja, spannend. Nee, fand ich richtig cool, das mal an einem persönlichen Beispiel auch gleich durchzudiskutieren. Und wer sich da für die weiteren Motive interessiert, der findet auch mit Sicherheit nochmal eine genaue Anleitung bei euch auf der Homepage. Gibt's da noch was?
Ja, da haben wir auch so eine Art Selbstcheck. Ne, also es gibt ja die eine Möglichkeit, dass man den Full Service macht, also eine eigene Profilanalyse, testtheoretisch fundiert, mit einem Gespräch mit mir oder mit Kollegen von mir. Wir haben ja mittlerweile 1.500 Trainer in Deutschland, die mit diesem Instrument unterwegs sind. Aber es gibt auch erstmal einsteigende Literatur, die wir anbieten. Da findet man auf unserer Homepage eine ganze Menge, wo man die Motive nochmal findet. Und dann kann man natürlich auch selbst erstmal hinterfragen mit einem Gläschen Wein, ne? Wie wichtig ist mir eigentlich Einfluss, Macht, Führung.
Ja.
Also so ein Selbstcheck. Das ist dann nicht fundiert. Da muss man immer aufpassen, ob man dann nicht wirklich so den sich einschätzt, wie man glaubt, dass man sein möchte oder so. Das sind wir dann vielleicht der Volition. Also wissenschaftlich fundiert ist, dann muss man halt doch ein bisschen Zeit und ein kleines bisschen Geld.
Ja, wenn da jemand ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann kann er auf dich zugehen. Kannst du da ein gutes Angebot machen für unsere Zuhörer?
Ja, aber soll ja hier kein Product Placement werden. Wir sollen sich einfach vielleicht Bezug nehmen zu unserem Podcast und dann lasse ich mir was einfallen.
Ja, okay, das klingt doch super. Dann erzähl doch noch mal ein bisschen was, wo man vielleicht noch mehr über dich und auch über euch als Institut erfahren kann.
Das ist zum einen natürlich die Webseite institut-für-persönlichkeit.de. Da stellen wir dar, dass wir mit verschiedenen Persönlichkeitsanalysen arbeiten. Also jetzt sprachen wir viel über Motive, aber es geht natürlich auch über Verhaltenspräferenzen. Da arbeiten wir mit Insights Discovery viel, mit dem 9 Levels of Value Systems, wo es eher um Werte geht, also auch um veränderbare Dinge im Leben. Wir haben einige Bücher am Markt. Das letzte ist das Handbuch der Persönlichkeitsanalysen. Da findet man 21 Persönlichkeitsanalysen, die im Moment so die wichtigsten sind am Markt. Da gibt es auch über uns dann nur einführende Kapitel. Ich glaube, wenn man bei Amazon mal unseren Namen, also mit der Institut für Persönlichkeit oder Markus Brandt eingibt, dann erfährt man mehr über uns. Und ansonsten sind wir auf vielen Messen, Zukunftspersonal und solche Dinge. Wir sind halt HR-lastig, ne?
Ja.
Und das ist die Branche, in der wir unterwegs sind.
Ja, super. Sehr, sehr spannend. Dann lass mich mal zusammenfassen, was ich mitgenommen habe aus unserem Gespräch. Für mich ist die Überschrift: Sei der Dirigent deines eigenen Lebens. Habe ich jetzt rausgehört. Und wir haben gesprochen über Motivation, auch in Abgrenzung zur Volition als Willenskraft. Motive können sehr, sehr stark auch dann hinterher Verhalten auslösen, müssen aber nicht zwingend. Deswegen muss ich auch gucken, wie ich die Rahmenbedingungen gestalte, um eben zufriedener zu sein, dass meine Ziele auch zu meinen Motiven passen, dass ich meine Bedürfnisse auch optimal sei es privat, sei es im Beruf, ausleben kann. Mhm. Dann in der Führung ist es auch wichtig, das eben genau bei den Mitarbeitern zu erkennen, dass ich dann auch weiß, neben Können und Dürfen, was will der Mitarbeiter auch, wie kann er sich gut einbringen. Dann ist es aber wichtig, auch so ein individuelles Profil zu nutzen, nicht alle Menschen anzugucken, sondern zu wissen, was sind die persönlichen Prioritäten. Auch gerade, wenn ich da jemanden begleite, wie du das machst, nicht zu bewerten, zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern eher beschreibend das auch mal hinzunehmen und zu gucken, na, wie passt das jetzt zu dem, was ich als Führungskraft mache, was mein Mitarbeiter macht, woran kann es liegen, wenn folgendes beobachtbares Verhalten auftritt, um da einfach Menschen noch besser zu verstehen und individueller auch führen zu können. War das richtig soweit?
Ja, also wir haben so zwei so Mission Statements, die das sehr schön zusammenfassen. Das eine ist für die Selbstführung, erkenne, liebe und lebe deine Motive. Ja, also nicht erkenne und verändere sie, sondern wir haben hier zeitstabile Komponente. Es geht darum, sich selbst zu lieben und dann aber auch erst zu leben. Und im Umgang mit anderen ist diese Selbstakzeptanz halt auch wichtig, um mit mehr Respekt und Toleranz im Leben unterwegs zu sein. Respekt und Toleranz, Andersartigkeit gegenüber. Wir alle wissen eigentlich, dass wir andere Menschen nicht verändern können. Ne? Zumindest nicht auf deren in so einer tiefen Persönlichkeitsfacette. Natürlich können wir Menschen verändern, indem wir ihnen Fähigkeiten geben oder Glaubenssätze ändern und Vorbild sein. Ich habe 4 Kinder, da weiß ich, was da für ein Einfluss ist. Aber ich weiß halt auch, wo ich keinen Einfluss habe. Und es gibt wie so eine psychologische DNA, halt Motive, die kann ich nicht ändern. Das ist wie die Augenfarbe, ne, Sebastian? Du hast, ich weiß gar nicht, ich glaube blau-grüne Augen. Wenn du dir braune wünschen würdest, dann bist du ein Leben lang unglücklich. Es wäre viel leichter für dich, wenn du sagst, ich finde, also dass du lernst, meine blau-grünen gut zu finden. Also deine in dem Fall, ne? Es ist leichter, als wenn du dir braune wünschen würdest. Oder du bist 1,80 und ich wäre aber gerne 1,90. Das funktioniert halt nicht. Und so ist das auch mit den Motiven und Antreibern. Also Selbstakzeptanz plus Respekt und Toleranz, Andersartigkeit.
Ja, super spannend. Dann hoffe ich, dass unsere Zuhörer hier auch viel mitnehmen konnten. Nicht nur fürs Wohlfühlglück habe ich heute gelernt, sondern auch fürs Werteglück. Ich freue mich, wenn wir beide uns auf der Zukunft Personal dann auch sehen. Und von daher danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, lieber Markus.
Ja, sehr gerne. Danke dem Interesse der Zuhörer und dein natürlich auch, was mich nicht überrascht hat, bei dem hohen Neugiermotiv.
Ja, super, vielen Dank.
Gerne. Tschüss, bis bald.
Soweit mein Gespräch mit Markus Brandt. Ich hoffe, Sie konnten einige spannende Impulse mitnehmen, wenn es um das Thema Motivation in der Führung geht. Darüber hatten wir ja letztes Mal beim Thema situative Führung geredet und auch herausgearbeitet, dass es häufig einfacher ist, die Qualifikation meines Mitarbeiters zu erkennen, als die Motivation genau zu verstehen. Und da bietet eben das RISE-Motivationsprofil eine gute Gelegenheit, mal hinter die Fassade zu schauen und sich mit der individuellen Motivation ihrer Mitarbeiter auch auseinanderzusetzen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Dann geht es um das Thema Kommunikation in der Führung. Das ist ja nun wirklich das A und O und da möchte ich Ihnen ein paar Dinge mitgeben, die Sie dort tun und auch lieber vermeiden sollten. In der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, wenn Sie mir eine Bewertung oder Rezension auf iTunes hinterlassen. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie wie immer unter nachhaltigführen.blog/S01E08 für die 8. Episode der ersten Staffel. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie nachhaltig, bleiben Sie wirksam und bleiben Sie dran. Ja.